Zweite Chroniken. Zweite Chroniker, Kapitel 14, 15 und 16 ist heute dran. Weil unser Glaubensleben ist öfters eine Achterbahn. Wir haben so Momente in unserem Leben, in unserem Glauben, wo wir denken, wow, das war ein Moment. Und eigentlich da in Neumarkt, letzte Woche, wenn wir uns da zusammen getroffen haben, war mein Innere, ich war außerlich ganz ruhig, aber mein Innere war wirklich von... Weil ich wusste gar nicht, wie die Leute reagieren würden. Mein Innere war wirklich so von, oh, das ist so ein Glaubensschritt, den wir jetzt wagen als Gruppe. Und mein Herz war wirklich durcheinander. Aber der Herr hat das Ganze geleitet. Und meine Nerven waren wirklich nicht am Ende, die waren wirklich ganz ruhig und gelassen, weil der Herr jetzt das auch gemacht hat. Und so geht es eigentlich in unser Glaubensleben. Da gibt es so Höhepunkte und da gibt es auch richtig tiefe Punkte. Dass wenn wir die Bibel lesen, wenn wir dann den Psalmen lesen, da sehen wir immer wieder, dass das Leben von dem Psalmen, die Auffasser von dem Psalmisten, das waren Höhepunkte und dann ein tiefen Tal, schwarze Finsternis. Und so ist unser Glaubensleben, Gott ist immer bei uns, in dem tiefsten Moment, aber auch in dem höchsten Moment ist Gott da. Der führt uns durch, der hilft uns, der ist total immer dabei, um uns dann auch durchzuführen. Und die Frage, die ich heute eigentlich stellen möchte, die wir auch jetzt in diesem Abschnitt aus der Bibel dann auch sehen werden, ist, an wem glauben wir? Worauf setzen wir wirklich unser Vertrauen? Weil wenn auf dem Höhepunkt ist es ja ganz leicht. Da können wir dann auf dem Höhepunkt sehen, ja, Gott war da. Letzte Woche in der Glaubensbekenntnis Treffen, die wir da in Neumarkt gehabt haben, da war Gott dabei. Aber wie sieht das aus, wenn es dann 3 Wochen später nicht so mehr ist? Wenn es dann nicht so glatt läuft? Oder wenn es nicht so ganz richtig läuft, wie man es gedacht hat? Oder wenn in der Arbeit und in der Familie eine Krise ist und meine Gesundheit plötzlich nicht mehr aufrichtig ist? Wo gehen wir damit um? Und unser Glaubensleben ist wirklich so eine Achterbahn von Höhepunkten, Tiefpunkten. Und auch hier bei Asa sehen wir in seinem Leben, dass auch sein Leben Höhepunkte und tiefe Punkte hat. Und anhand von seiner Geschichte können wir auch die Frage stellen, an wem glauben wir? Wir haben es schon gelesen heute Morgen, 2. Chroniker, Kapitel 14. Da möchte ich gerne anfangen. In Vers 1 steht dann, und Asa tat, was gut und recht war in den Augen des Herrn, seines Gottes. Asa hatte eine Beziehung zu Gott und der wusste auch haargenau, was Gott von ihm verlangte und wohin er hingehen sollte und was er tun sollte. Und Gott hat ihm dann auch richtig dann auch den Weg gezeigt und hat es getan. Und der beseitigt dann auch etliche dem Höhen, dem falschen Götter, die in Juda dann auch waren, hat Asa zur Seite gelegt und sagt, na, das geht gar nicht. Und weil Asa das jetzt getan hat, weil Asa jetzt diese Beziehung zu Gott gepflegt hat, lesen wir am Ende Vers 5, der Herr hat ihm Ruhe verschafft. Es war nicht Asa, die jetzt in seiner guten Art und Weise als König, aus seinem Regierungsstil jetzt da Ruhe geschafft hat. Es kam eigentlich nur von Gott. Aber dann kommt dann da eine Krise. Kommt da ein Herrscher. Jetzt nach Juda hin und wir haben gelesen, Vers 7, dass jetzt Asa jetzt aus Juda 300.000 Männer hat, Benjamin hat 280.000 Männer, die jetzt Streitmänner waren. Das war ihr Armee, 500.000 Leute. Aber da kommt jetzt der Kuschait, Scherach, und seine Herrscher war 1.000 mal 1.000 Mann. Wenn man das mal beobachtet, von wie viele Leute das jetzt sind und wie viele Leute er hat. Ja, das sind so unmögliche Verhältnisse. Wo man das anschaut, man denkt, na, das geht gar nicht. Das kann jetzt Juda eigentlich niemals gewinnen. Und was tut jetzt Asa? Vers 10. Und Asa rief dem Herrn, seinen Gott, und sagte, Herr, außer dir ist keiner, der helfen könnte im Kampf zwischen einem Mächtigen und einem Kraftlosen. Hilf uns, Herr, unser Gott. Denn wir stützen uns auf dich und auf deinen Namen sind wir gegen diese Menge gezogen. Du bist der Herr, unser Gott. Kein Mensch kann etwas gegen dich ausrichten. Asa erkennt in diesem Moment, wo eigentlich der überhaupt kein Ausgang ist, der erkennt jetzt in diesem Moment, Gott, nur du. Du schaffst das. Ich kann es nicht. Wir können es nicht. Mit all unseren kräftigen Männern schaffen wir es überhaupt nicht. Wir können das nicht. Wir stützen dich, uns, auf dich. Vollkommen, wir vertrauen vollkommen auf dich. Egal, was noch mehr auf uns zukommen wird, wir vertrauen nur auf dich. Wir sind hilflos, aber du, Gott, du bist mächtig. Sein ganzes Vertrauen war auf dem Herrn. Und was passiert dann? Haben wir auch schon mal gelesen. Gott beseitigt da den Feind. Und die gewinnen da großzügig. Die haben da kein Leid an Personal, die alle einmütig geglaubt haben. Die haben da einen Sieg gehabt, der war einfach top. Wo wirklich das ganze Volk dann auch erkannt haben, wow, nur Gott hat so etwas leisten können. Nur Gott kann das. Nur Gott ist derjenige, der für uns gekämpft hat. Wow. Und die ganze Truppe von Menschen kommen zurück nach Juda, nach diesem großen Sieg, nach der Beute, die sie dann auch geholt haben. Die kommen dann zurück nach Juda. Da lesen wir in Kapitel 15. Und auf Asaja, der Sohn Oders, kam der Geist Gottes. Und er ging hinaus Asa entgegen und sagte zu ihm, hört mich an, Asa und ganz Juda und Benjamin, der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich auch euch finden lassen. Wenn ihr ihn aber verlasst, wird er auch euch verlassen. Und Israel war lange Zeit ohne den wahren Gott und ohne belehrende Priester und ohne Gesetz, aber in ihrem Bedrängnis kehrte sie um zu dem Herrn, dem Gott Israels, und sie suchten ihn und er ließ sich von ihnen finden. In jenen Zeiten gab es keine Sicherheit für den, der hinaus und für den, die hineingingen. Sondern viele Beunruhigten kamen über alle Bewohner der Länder und sie stießen sich Nation an Nation und Stadt an Stadt, denn Gott beunruhigte sie durch allerlei Bedrängnis. Ihr aber seid stark und lasst eure Hände nicht schlaff worden, denn er gibt einen Lohn für euer Tun. Da kommt jetzt ein Mann, ein Seher, ein Prophet jetzt und der berichtet jetzt, Gott ist sehr zufrieden mit was ihr jetzt gemacht habt. Gott ist sehr zufrieden mit das, was ihr gemacht habt, weil wenn ihr jetzt Gott wirklich nachgeht, dann wird Gott sich auch finden lassen. Wenn ihr bei Gott bleibt, wird Gott auch bei euch bleiben. Wenn ihr sagt, na, Gott brauchen wir nicht mehr und wir drehen uns um, dann sagt Gott auch, dann geht ihr euer Weg. Aber in diesem Moment habt ihr Gott gesucht und ihr habt gut getan. Bleib bei Gott. Und wie reagiert das Volk? Vers 8, als aber Asa diese Worte und die Weissagung der Prophet des Oders hörte, fasste er Mut. Von seiner innerlichen Bewegung hat er dann auch erkannt, wow, Gott ist wirklich mit uns. Und ich müsste jetzt als König jetzt auch das Volk jetzt auch vorwärts bringen. Als Leiter dieses Volk muss ich jetzt dieses Volk dann auch sagen, wir folgen dem Herrn nach. Und sie versammelte sich in Jerusalem. Und in Vers 11, und sie opferte dem Herrn an jedem Tag von der Beute, die sie heimgebracht hatten, 700 Rinder und 7000 Schafe. Und sie traten in den Bund, den Herrn, den Gott ihrer Väter, zu suchen mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele. Jeder aber, der den Herrn, den Gott Israels, nicht suchen würde, sollte getötet werden, vom Kleinsten bis zum Größten, von Mann bis zu Frau. Und sie schworen dem Herrn mit lauter Stimme, und mit Jauchzen und mit Trompeten und Hörnerschall. Und ganz Juda freute sich über den Schwur. Denn sie schworen mit ihrem ganzen Herzen und suchten den Herrn mit ihrem ganzen Willen. Und er ließ sich von ihnen finden. Und der Herr schaffte ihnen Ruhe. Das ganze Volk Israel erkannte, wow, nur Gott könnte sowas machen. Dem Sieg, den wir auch bekommen haben, der kam von Gott. Nur Gott kann das. Und wenn wir Gott wirklich aufrichtig suchen, dann wird Gott sich auch finden lassen. Und die haben auch gesagt, wir wollen mit unserem ganzen Herzen dem Herrn nachgehen. Und dabei wollen wir bleiben. Dem Herrn nachgehen, dem Herrn wirklich suchen, mit all unseres Wesen, unser ganzes Denken, unser ganzes Alles, wollen wir dem Herrn sagen, dir sind wir geweiht. Ihr Vertrauen haben die auf Gott gesetzt. Ganz sicher, ganz fest wollen sie dem Herrn nachgehen. Und das Resultat war, Gott hat Ruhe geschafft. Auch wenn man da die restliche Geschichte, wenn man da schaut, was da alles in Israel passiert, weil hier war das Volk schon getrennt, da war Juda im Kern, in Jerusalem, und dann gab es jetzt Israel, ein ganz nördliches Reich, was da alles ablief. Man denkt, wow, da ist überhaupt keine Ruhe. Man schaut dann auch die Geschichte von des Nahen Osten, was da alles passiert, und man denkt, wow, das ist überhaupt kein Picknick gewesen, da zu leben. Aber Gott hat da in Jerusalem, in Juda, Ruhe geschafft. Für eine ganz lange Zeit. Weil das ganze Volk einmütig auch gesagt hat, wir wollen dem Herrn vertrauen. Wir wollen ihn suchen. Mit ganzem Herzen. Aber das geistige Leben geht nicht immer aufwärts. Da kommen auch Schwierigkeiten. Und hier haben wir in der Geschichte gelesen von Asa, wie er in dieser Schwierigkeit richtig und aufrichtig dann auch reagiert hat. Und für 36 Jahre hat Asa Ruhe. Ging ihm gut. Kapitel 16, Vers 1. Im 36. Jahr der Regierung Asas zog Baasha, der König von Israel, gegen Juda herauf und baute Rama aus, um bei Asa, dem König von Juda, niemandem hinaus und hinein gehen zu lassen. 36 Jahre lang ging es Asa hervorragend. Sein Glauben war wirklich stark. Sein Glauben, sein Vertrauen in dem Herrn, von diesem einen Siegesmoment mit dem König von, da muss ich mal kurz schauen, Scherach, nee, ich habe es nicht mehr gemerkt, in diesem einen Siegmoment mit dem König von Scherach, da hat es wirklich top, das hat sein Glauben gestärkt und für 36 Jahre lang hindurchgezogen und man denkt, wow, was ein Glaubensheld, was er da alles gelebt hat und erlebt hat, das ist, sein Glauben ist stark. 36 Jahre lang hat er ihn durchgetragen, dem Herrn zu suchen. Aber im 36. Jahr kommt da der König von Israel, seine Geschwister, kommt zu diesem Stadt Rama. Rama liegt ungefähr 5 Kilometer außerhalb Jerusalem. Und diese Stadt ist da auch der Stadt, der den Handelsweg auch bewahrt hat. Und da kommt jetzt der König von Israel und der fängt jetzt diese Stadt auszubauen. Das ist jetzt eine Festung wert. Das ist jetzt eine Mauer drum, dass da Wachtürme sind. Weil die Bauer, die da gearbeitet haben, die haben dann über diesen Handelsweg ihr Getreide nach Jerusalem gebracht. Dem Wasserquelle kam auch von Rama herunter. Da hat wahrscheinlich der König von Israel nicht nur dem Handelsroute gesperrt, der hat wahrscheinlich auch das Wasser ausgedreht. Und plötzlich jede Person, der in Jerusalem wohnt, der sieht jetzt, ja, da kommt kein Essen mehr, da kommt kein Getreide mehr, da kommt kein Mehl mehr, da kommt kein Wasser mehr. Was machen wir jetzt? Das sind überhaupt sogar unsere Geschwister. Was machen die? Was stellen die uns jetzt an? Und da kommen dann natürlich zu dem König und sagen, König, was willst du machen? Und er kriegt dann Asa eine wunderbare Idee. Vers 2. Dann nahm Asa Silber und Gold aus den Schätzen des Hauses des Herrn und des Hauses des Königs und er sandte zu Ben-Hadad, dem König von Aram, der in Damaskus wohnte, und ließ ihm sagen, ein Bund sei zwischen mir und dir und zwischen meinem Vater und deinem Vater. Siehe, ich sende dir Silber und Gold auf. Mach deinen Bund mit Baasha, dem König von Israel, ungültig, dass er von mir absieht. Und Ben-Hadad hört auf den König Asa, und er sandte seine Heeroberste gegen die Stadt Israels. Und sie schlugen Ion und Dan und Abamayim und alle Vorratsplätze der Stadt Naphtalis. Und es geschah, als Baasha das hörte. Da ließ er davon ab, Rama auszubauen, und stellte seine Arbeit ein. Der König Asa aber holte ganz Juda Und sie trugen die Steine und das Bauholz Ramas weg, mit denen Baasha gebaut hatte. Und er baute damit Geba und Mizpah aus. Da kriegt Asa als König eine super Idee. Der nimmt jetzt das Gold und den Silber, der jetzt er auch aufgesammelt hat in diese Beute von dem Sieg über dem König Scherach vor 36 Jahren, nimmt jetzt dieses Gold und Silber und schickt es jetzt nach dem König von Damaskus. Wenn man Israel ein bisschen auskennt, da gibt es in Jerusalem hier, dann das Reich Israels gibt es dann da oben und da noch weiter rüber gibt es Damaskus. So der geht jetzt zu dem Feind, der noch über Israel ist. Das ist wie wenn wir hier in Bayern jetzt Israel würde und wir sagen jetzt dem König von Dänemark, bitte, wir handeln jetzt mit dir, kämpf jetzt gegen den Rest des Deutschlands, damit wir in Bayern Friede haben. Das ist so diese Idee. Und es klappt. Und da war früher Frieden zwischen Damaskus und Israel. Aber jetzt, weil er mehr Gold bekommen hat, mehr Silber bekommen hat, der kriegt einfach mehr Geld von Bayern. Ja klar, dann machen wir das einfach. Und das ist dann eigentlich genau das, was hier in dieser Geschichte passiert. Da wird jetzt Krieg eingestellt und alle Vorratsstädte von Naphtali, was auch da im Nordreich war, da kommt jetzt der Feind von Damaskus herunter, der König von Damaskus kommt herunter und beutet jetzt all die Getreide, alles Vorrat, der da war in Naphtali, beutet er jetzt aus. Ja, das Wort kommt dann natürlich zu dem König und sagt, König, was wird ihr machen? Ja, alle Männer sind da in Rama. Die müssen jetzt weg aus Rama, die müssen jetzt hochgehen, damit sie Krieg führen können gegen den König von Damaskus. Und Asa, was macht er? Der findet es super. Sein Problem ist gelöst. Der darf jetzt ohne Problem nach Rama hinübergehen und der ganze Stadt einfach ausbeuten. Alle Steine nimmt er mit, das Bauholz nimmt er mit, alles, was da dem Werkzeug da war, der nimmt er einfach mit. Aber der hat jetzt Sieg und baut damit seine eigene Stadt aus. Das Problem, das sich da hingestellt hat, hat sich gelöst. Gut, oder? Eigentlich ja. Der Resultat ist gut. Aber der Geschichte hört hier nicht auf. Vers 7. Zu jener Zeit kam der Seher Hanani zu Asa, den König von Juda, und sagte zu ihm, weil. Das ist ein ganz spannendes Wort. Weil. Das sind Konsequenzen für das, was wir tun. Das sind Konsequenzen für die Entscheidungen, die wir treffen. Das sind Konsequenzen für die Gedanken, die wir haben. Und hier kommt jetzt ein Prophet Gottes und er sagt, weil du dich auf den König von Aram gestützt hast, und dich nicht auf dem Herrn, deinen Gott, gestützt hast. Darum ist das Heer des Königs von Aram deiner Hand entronnen. Waren nicht die Kuschiter und die Libyer eine gewaltige Heersmacht mit Wagen und Reiter in großer Menge? Doch weil du auf dem Herrn stützte, gab er sie in deine Hand. Denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Hierin hast du töricht gehandelt. Der Seher kommt hinein und hat nicht ein schönes Wort. Sagt, weil du auf deine eigenen Ideen gestützt hast, den Plan selber ausgedacht hast, weil du deine eigenen Wünsche ausgedacht hast, und deine Macht da auch in dem König von Aram, in dem König aus Damaskus, da dein alles reingesetzt hat, alles Geld dahin gegeben und gesagt, ja, das ist ein guter Plan, weil du es jetzt gemacht hast. Gibt es jetzt Konsequenzen? Weil du nicht auf dem Herrn vertraut hast. In diesem schwarzen Tal, wo da jetzt eine Schwierigkeit war, hat er seine eigene Idee ausgedacht. Seinen eigenen Plan. Statt sich auf dem Herrn zu stützen. Und das Interessante ist, der greift jetzt wieder zurück nach dem Höhemoment in sein Leben. Weil so geht es uns auch. Dass wenn wir in Schwierigkeiten geraten, dann denken wir meistens schon zurück an den guten Momente ins Leben. Dann denken wir zurück an, wie das war, wenn wir nicht krank waren, wenn wir noch eine Arbeitsstelle hatten. Oder wir denken zurück an die Momente, wo unser Glauben wirklich geprüft war und wir denken, stimmt, Gott hat uns durchgetragen. Gott war dabei. Aber Asa in seinem törichten Handeln hat vergessen, was Gott für ihn getan hat. Hat vergessen den Höhenmoment, wo er da im Krieg war, überhaupt keine Chance, keine Möglichkeiten, aber Gott hat für ihn Sieg gebracht. Und jetzt war es hier eine kleine Stadt. Im Vergleich zu dem Krieg war das jetzt eigentlich nichts. Es waren nur die Geschwister, die da in Ramah jetzt diese Stadt ausgebaut haben und diesen Handelsweg jetzt blockiert haben. Im Vergleich ist es jetzt eigentlich ganz wenig, ganz klein. Und hier braucht jetzt dieser Prophet den Höhemoment, um ihn jetzt zu korrigieren. Sagt, war dieses Moment nicht viel besser, viel größer, wie Gott gehandelt hat? Hatte er auch nicht genau das Gleiche machen tun können in dieser Situation? Aber du hast auf dein Geld geschaut, deine Möglichkeiten, die Ruhe da, die im 36 Jahre lang da waren, hast du geschaut und gesagt, ach, das kriege ich schon mal hin. Immer eigene Kräfte. Das mache ich selber. Und er hat nichts vertraut. Die Konsequenzen sind dann auch, Ende von Vers 9, darum wirst du von nun an Kriege haben. Von diesem Zeitpunkt vorwärts wird das Land jetzt nicht mehr in Ruhe sein, weil du jetzt den Herrn nicht gesucht hast. Und das Interessante ist, wenn wir wirklich ehrlich sind und unser eigenes Glaubensleben anschauen, dann geht es uns genauso. Zum Moment, dass wir uns entscheiden, wir folgen jetzt nicht dem Herrn nach, wir machen unsere eigene Sache, dann graben wir eigentlich das Loch eigentlich nur tiefer. Weil wir geraten dann in diese Schwierigkeiten, wir ziehen uns zurück von der Gemeinde, von unseren Geschwistern, wir ziehen uns zurück aus und diese Beziehung zu Gott, wir ziehen uns zurück aus unserer Zeit mit Gottes Wort und wir denken, ja, ich schaffe das alleine. Und wir kriegen mehr und mehr Probleme auf uns zugeworfen. Wie jetzt auch Asara es gesagt hat, der Herr sucht denen, die den Herrn wirklich geweiht sind. Und Hani sagt genau das Gleiche. Der Herr sucht, durchlauft das ganze Land, um denen beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und Asa war hier dumm. Der hat seine eigene Sache gemacht, statt auf dem Herrn zu vertrauen. Wie reagiert jetzt Asa? Weil meistens, wenn wir so ein Wort bekommen, dann haben wir wirklich eine Entscheidung zu treffen. Wir können entweder sagen, wow, du hast recht, oder wir reagieren wie Asa. Und Asa wurde ärgerlich, Vers 10. In 2. Chronik 16, Vers 10. Und Asa wurde ärgerlich über den Seher und legte ihn ins Gefängnis, in den Block, denn er war deshalb wütend auf ihn. Auch tat Asa zu dieser Zeit einige von dem Volk Gewalt an. Der hat nicht aufgehört. Der hat seine eigenen Wege dann einfach durchgeschaut und gesagt, das will ich weitertreiben, das will ich weitermachen. Ich suche meinen eigenen Wollen und Willen. Statt sein ganzes Sein, sein ganzes Wesen, sein ganzes Denken, sein ganzes Herzen Buße zu tun, Umkehr zu machen und zu sagen, es tut mir leid. Ich lag falsch. Aber nein, der wird wütend. Der legt jetzt dieser Seher, dieser Prophet, legt er ins Gefängnis. Der tut sogar Gewalt an seinem Volk. Vers 11. Und siehe die Geschichte Asa, die früher und die spätere. Siehe, sie ist geschrieben in dem Buch der Könige von Juda und Israel. Und im 39. Jahr seiner Regierung erkrankte Asa an seinen Füßen. Seine Krankheit war überaus schwer. Aber auch in seiner Krankheit suchte er nicht dem Herrn, sondern die Ärzte. Und Asa legte sich zu seinen Vätern und er starb im 41. Jahr in seiner Regierung. Das Ende seiner Geschichte, das Ende seines Lebens beendet eigentlich ganz traurig. Ein super Anfang. Ein Anfang, wo da Krieg war und die Möglichkeit, diesen Krieg überhaupt zu gewinnen, war null. Aber vertraute dem Herrn. Der Herr gibt Sieg. 36 Jahre lang hat diesem Sieg ihn getragen und gesagt, wow, super, hervorragend. Dann kommt einem wieder eine Krise im Leben. Da treibt er seine eigene Sache, seine eigene Idee, seine eigenen Wünsche, seine eigenen Pläne. Sein Vertrauen ist nicht mehr auf dem Herrn gesetzt. Da wird dann aufmerksam darauf durch den Prophet und sagt, hey, pass auf, tut Buße, mach Umkehr, geh wieder den Weg mit Gott. Aber das macht er nichts. Er macht noch immer seine Dinge, seine Pläne. 3 Jahre später, im 39. Jahr, wird er krank. Keine Ahnung, was für Krankheit das war. Seine Füße werden erkrankt und der kann wahrscheinlich nicht mehr laufen. Aber manchmal braucht Gott Krankheit, um uns wachzuschütteln. Um uns einfach dann wieder aufmerksam zu machen von, hey, ich bin noch immer da. Dass Gott immer noch da ist, dass Gott immer noch der Hand über unser Leben hat. Und das ist genau das, was wir hier jetzt auch lesen. Und in Vers 12, im 39. Jahr, seine Regierung erkrankte Asa an seinen Füßen. Seine Krankheit war überaus schwer. Aber auch in seiner Krankheit suchte er nicht den Herrn. Seine Augen waren überhaupt nicht auf Gott gerichtet. Der wollte nicht auf den Herrn vertrauen, dass auch in Krankheit Gott da ist. Und der hat dann die Ärzte gesucht. Na, das würde ich jetzt nicht sagen, dass Ärzte jetzt boshaft sind oder schlecht sind oder das Krankenhäuser oder Medikamenten. Das ist alles gut, aber das ist nicht das endgültige Lösung. Wir sollen wirklich dem Herrn vertrauen. Und ich glaube wirklich, dass manchmal oder meistens unsere Krankheiten gebraucht werden von Gott, um uns einfach wach zu schütteln. Auf wem vertraust du jetzt? Vertraust du dem Gott, der jetzt in einem weißen Gewand herumläuft, der jetzt seine Tablette, Medikamente verschreiben kannst und sagt, von der weiß alles? Oder vertraust du wirklich auf den Herrn und sagst, Gott, du kannst die Medikamente gebrauchen oder nicht? Aber ich vertraue noch immer auf dich. Weil die Beziehung zwischen mir und Gott ist eigentlich das Wichtigste. Und hier beim Asa, für 2 Jahre lang war er krank. Überaus schwer war er krank. Und Gott wollte ihm wachschütteln und sagen, tut Buße, tut Umkehr, komm wieder zurück zu mir, vertraue mir. Und er tat es nichts. Der hat da seinen eigenen Blick und stur wollte er sich einfach durchsetzen und sagen, das, was ich machen will. Und da stirbt er. Durch das Leben von Asa sehen wir eigentlich ganz klar auch unser eigenes Glaubensleben. Oder zumindest ich sehe mein Glaubensleben. Unser Glaubensleben ist wie eine Achterbahn. Da sind Höhepunkte und da sind tiefe Punkte drin. Und die Frage, womit ich angefangen habe, ist genau das Gleiche, womit ich abschließen möchte. Wem vertraust du? In den höchsten Momenten des Glaubenslebens, in den höchsten Momenten des Lebens, da können wir klar sehen, ja, das hat Gott geführt. Aber im schwarzen Tal ist Gott immer auch da. Sind wir auch da, voller Zuversicht, zu sagen, ja, ich vertraue auch da auf Gott. Asa hat einen guten Anfang, aber einen schlechten Schluss in seinem Leben. Lass das eine Lektion sein für uns, für mich, um da wirklich aufmerksam zu sein, dass Gott in alles wirkt, dass Gott durch alles wirkt. Ob es jetzt Schwierigkeiten im Leben sind, in Krankheit, in Arbeit, in der Familie, arbeitslos, kein Gehalt mehr. Egal, was für Probleme uns jetzt wirklich beschäftigen und diese Probleme sind echt, können wir trotzdem dem Herrn vertrauen, mit unser ganzes Wesen, unser ganzes Sein, und der steht neben uns. Wir müssen nur aufmerksam werden auf das, was der Herr tut. Und wie wir es schon gelesen haben, denn der Herr, des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihnen gerichtet ist. Auf wen vertraust du? Vertraust du dem Herrn oder deine eigene Pläne? Und wenn du an deine eigenen Pläne vertraust, dann sage ich dir schon jetzt im Voraus, genau das, was der Prophet gesagt hat, dann bist du dumm. Weil Gott ist vertraubar. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir sind so dankbar, dass du vertraubar bist. Dass wir wirklich und das alles wirklich auf dich richten können. Dass keine Probleme, die auf uns zukommen, für dich eine Überraschung sind. Aber Vater, dass du uns wirklich gebrauchen möchtest, dass du unsere Umstände gebrauchen möchtest, um uns wach zu schütteln und uns aufmerksam zu machen auf das, was du tust. Vater, danke, dass du auch Schwierigkeiten in unser Leben bringst, um uns aufmerksam zu machen auf deine Treue, deine Gnade. Und hilf uns dann wirklich im Vertrauen zu antworten. In Jesu Namen. Amen.